Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Woche Almuts Pausentee. Roman, ich freue mich, dass auch du wieder dabei bist. Diesmal sind wir wieder geografisch weiter auseinander, denn du bist arbeitstechnisch unterwegs in Europa, korrekt?
Genau, hi Almut, ist genau richtig. Wir sind sonst ja geografisch gar nicht so weit voneinander weg, wenn wir uns sonst mal hören und uns nicht direkt sehen, wenn wir irgendwie am Zürichsee wieder Kaffee trinken oder spät nachts noch was aufnehmen. Ich bin in Bratislava zum ersten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballer. Und schöne Stadt, gutes Wetter und ja, schöner sommerlicher Kick, hoffentlich dann auch am Donnerstagabend, wenn ihr alle uns hoffentlich auch schon gehört habt.
Aber sage mal, irgendwie klingt es so, als ob das Spiel schon gewesen wäre bei deiner Stimme. Was ist denn da los?
Ja gut, ich schreie ja während des Spiels auch nicht, aber klingt tatsächlich so. Ja, Schuld ist die Karaoke-Bar, die örtliche Karaoke-Bar unweit des Hotels.
Ich glaube, jetzt musst du uns dazu eine Anekdote erzählen, dann bist du heute mal dran.
Okay, wenn du mir das gestattest, ist es keine Anekdote so speziell,
naja.
Aber wir landen jetzt nicht immer in einer Karaoke-Bar, aber es ist schon so, immer wieder, du hast gerade gesagt, ich bin mal wieder in Europa unterwegs, alle Reporter, die Nationalmannschaft begleiten, viele von denen sind ja auch Vereinsreporter, sind also mit Dortmund, München, Leverkusen, Frankfurt, you name it, auch unterwegs häufiger. Und machen da das ein oder andere Erlebnis, aber es ist natürlich eine kleine Gruppe. Und bei der Nationalmannschaft ist es eine wiederkehrende Gruppe, die sich sonst übers Jahr meist nicht sieht an Reporterinnen, Reporter, die wirklich nur rund um ein Turnier oder dann eben im März und im Herbst in diesen Abstellungsperioden sich begegnet. Da entstehen auch Freundschaften, das ist wirklich eine coole Truppe.
Also habt ihr dann immer wie so eine Klassenfahrt während der Abstellungsperioden?
Es hat so diese, wie du es ja auch kennst, immer als Spielerin oder wie es hier für die Spieler sicherlich auch diesen Charakter hat, gerade wenn sie dann im Homeground in Herzogenaurach sind. Das war jetzt eine sehr kurze Woche. Wir waren Montag, Dienstag auch nochmal in Herzogenaurach, / in Erlangen, da ums Eck, wo wir auch rund um die EM gewohnt haben letztes Jahr und auch Nations League. Das war ja immer dieser Standort von einem Ausrüster mit den drei Streifen.
Aber gibt es
dann
auch immer ein Medienhotel? Also seid ihr immer in den gleichen Hotels auch?
Es gibt ein Hotel neben dem Medienzentrum, das da bei Adidas eingerichtet ist. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, da zu wohnen. Das machen oft Fotografen Kameraleute, die TV-Leute, die auch wirklich nah an der Mannschaft und beim Training immer dabei, schnell dabei sein müssen. Wir sind dann meistens, hat sich über die EM und so eingespielt, dass wir dann irgendwie so im Bereich von Erlangen, also so 10, 15 Fahrminuten von Herzogenaurach entfernt sind. Das ist eigentlich ganz gut und die Stadt ist schön. Ja, also da trifft man sich und jetzt ist man eben dann in Stadt X oder Stadt Y, also aktuell jetzt in Bratislava, findet sich mit 5, 6 Leuten zusammen, geht was essen und dann trifft man sich halt, und das ist quasi die aktuelle Anekdote, trifft sich dann mit einer 5er, 6er Gruppe zum Essen oder zum Trinken abends, geht ein bisschen durch die Stadt, trinkt vielleicht auch mal ein lokales Bier, kommt auch vor. Am Tag vorm Spiel jetzt ist es dann doch eher ruhiger, aber trotzdem, dann trifft man 3, 4 andere, die vielleicht in der Nachbarlokalität war und läuft nochmal 2 Straßen weiter und trifft wieder 3, 4 Leute. So auch gestern, dann waren wir glaube ich 15 oder 16. Man muss dazu sagen, es waren alles Männer. Es gibt ja auch einige Reporterinnen, aber immer noch sehr, sehr viele Reporter. Und wir waren dann eine Gruppe von 16 Männern und haben dann eine leere Karaoke-Bar gesehen. Und dann kann man 2 Dinge machen. Man geht vorbei und denkt, was soll das? Da sitzen 5 Leute, die nuckeln am Bier und irgendwie 2 grölen laut ein furchtbares, muss man sagen, slowakisches Lied. Irgend so ein Rap. Oder man sagt, wir gehen jetzt mit 16 Leuten rein und mischen den Laden auf. Und in einer Stunde, wenn mehr Leute draußen vorbeigehen und sehen 16 Menschen, die da grölen, dann gehen die dann auch eher rein. Und it was the case. Also genau so war es. Es kamen dann innerhalb von einer Stunde bestimmt noch 4, 5 Gruppen. Und als dann 3, 4 Deutsche Reporter gemeinsam Wonderwall gesungen haben, war die Stimmung ganz okay. Stimmung ja, die Stimme aber nicht mehr so okay, deswegen angeschlagen.
Das klingt grandios. Also ich bin ja auch noch, sagen wir mal, relativ neu im Medienbusiness und freue mich immer an solchen Geschichten, weil man denkt ja auch als Leistungssportler, wenn die Karriere vorbei ist, dann sind genau solche Ausfahrten nicht mehr da. Aber ich stelle fest, auch die Leute, die rund um diesen Leistungssport arbeiten, haben dieses Klassenfahrt-Feeling auch immer wieder. Und das da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre mitmachen darf.
Ja, du bist ja dann hoffentlich nächstes Jahr als Expertin von ARD auch in irgendeiner Form beteiligt. Dann werden wir beide das zusammen performen? Wonderwall oder was auch immer du singen magst. Was ist denn dein Lieblings-Karaoke-Song?
Oh meine Güte, mein
Lieblings-Karaoke-Song.
Ich glaube, das kommt erstens darauf an, mit wem man unterwegs ist. Denn wenn es eine deutsche Gruppe ist, dann kann es ja auch in, sagen wir mal, ja, volkstümlichere Lieder abdriffen oder Mallorca-Lieder.
Der klassische Schlager.
Aber genau, ansonsten Englische, es kann alles Mögliche sein. Also ich bin da recht offen und flexibel und hängt vielleicht auch noch davon ab, welche Getränke man zu sich nimmt.
Einen Satz noch dazu, bevor wir weitermachen. Also diese Box, die da hing, das kostete, glaube ich, 50 Cent für ein Lied. Konnte man auch mit Kreditkarte bezahlen. Also Stichwort Europa, Bratislava, Studentenstadt, technisch selbst in der letzten Spelunke irgendwie gefühlt fünf Jahre weiter, was so technische Sachen geht als Deutschland, aber das nur am Rande. Und dann konnte man aber auch einen VIP-Wunsch mit so einem Krönchen und dann ist dein Song direkt als nächstes dran und der kostet aber dann 90 Cent oder einen Euro oder so. Und wir haben das erst zu spät verstanden, dachte, warum dauern unsere Lieder so lange? Dann stehen in dieser Box und dann kam irgendwie ein leicht angetrunkener slowakischer junger Mann, der dann meinte zu uns, hey, you have to do whip with a crown. Und dann haben wir gedacht, ah, okay. Und dann konnten wir auch unsere Lieder irgendwann auch mal performen, weil sonst hätten wir noch 2 Stunden gewartet, weil alle diese Krone immer angewählt haben. Aber ich habe meinen absoluten Lieblings-Karaoke-Song nicht gesungen, weil der nicht massen- und gröltauglich ist. Das ist nämlich von Billy Ray Cyrus, My Achy Breaky Heart. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Country-Song.
Aha, da hätte ich jetzt, das hätte ich nicht vermutet. Ja, das ist doch.
Aber gut. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir können alle nicht singen, aber apropos Ehre. Wir können noch jemanden hier seine Ehre erteilen, die er gerade bekommen hat.
Ja, gratulieren. Also
gratulieren.
Und den Hut ziehen.
Den Hut vorm Horst.
Den Hut vorm Horst, ja. Der liebe Horst Rubisch hat das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Also Chapeau. Ich freue mich darüber.
Herzlichen Glückwunsch.
Und man muss ja auch sagen, wenn man sich mit ihm als Legende beschäftigt, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer, egal ob im Männer- oder Frauenbereich, hat er immer alles gegeben und er hat unheimlich viele Spieler begleitet, ausgebildet und, denke ich, sehr viel zu einer positiven Fußballkultur beigetragen. Und von daher war dann der Vorschlag von unserem Bundespräsidenten ein guter, ihm das zu verleihen.
Ja, und das ist auch, ich habe es nur gelesen, dann eben, als du mich darauf hingewiesen hast. Ich hatte es tatsächlich gestern gar nicht mitbekommen. Irgendwie, weil wir dann Mittwoch noch Pressekonferenz hatten, Reisetag. Und dann habe ich jetzt aber heute nochmal nachgelesen, dass er gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, wie die auf mich gekommen sind. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll mich wohl vorgeschlagen haben. Naja, gut. Und dann in seiner Wahlheimat Schleswig-Holstein wurde dann an der Kieler Förde zu Recht, wie ich finde, wie du gesagt hast, ganz, ganz viel für den deutschen Fußball in allen Funktionen, auf dem Platz, neben dem Platz, Männer, Frauen getan. Sehr, sehr toll. So, aber jetzt vielleicht hat dein Thema jetzt auch irgendwas mit der Nationalmannschaft der Männer zu tun oder vielleicht auch gar nicht. Ich weiß es nicht.
Ich habe noch ein bisschen geschwankt, aber wir können ja noch mal ein Thema ganz kurz vorher abhandeln, was auch in Richtung Trainer geht, um es mal angesprochen zu haben. Und danach können wir zum Thema gehen. Weil das Thema, das können wir, glaube ich, auch heute leicht kürzer halten, um mal die Meinung abzufragen und den Stammtisch anzuregen.
Du meinst so kurz abhandeln wie die Amtszeit des Herrn, über den wir jetzt sprechen?
Ja, genau. Also das müssen wir immer ansprechen. Das ist ja, wir haben ja gerade letzte Woche darüber gesprochen, was im Transferfenster so los ist mit den Spielern. Und jetzt passiert es dann plötzlich in Leverkusen, dass man einen Trainer verpflichtet im Sommer mit Absicht und auch, glaube ich, mit einem ordentlich finanziellen Maß. Und dann dauert es ein DFB-Pokalspiel und 2 Bundesligaspiele und plötzlich ist er nicht mehr da.
Und das ein oder andere schon durchaus kritisch klingende Interview des Kapitäns in den Medien. Ja, Erik ten Hag, ich fand es ganz lustig. Wir haben ja letzte Woche bei Rainer Kallmund gesprochen und ihn habe ich natürlich gefragt, wie findest du das, dass der Simon Rolfes jetzt den Erik ten Hag geholt hat? Und jeder wusste ja so ein bisschen ob seiner schwierigen Charakterzüge, die in Ajax gleich mit den vielen jungen Spielern mit dem Erfolg nicht so aufgefallen sind oder in seiner Heimat vielleicht anders wahrgenommen wurden. Vielleicht hat er die auch erst über diese Zeit, die erfolgreich war, Ajax, Champions League, Halbfinale etc. entwickelt. Und dann in Manchester hat man es ja auch gesehen und auch sein Abschiedsstatement klingt ja sehr nach, ja, bockiges Kind, so nach dem Motto, ja, wenn man mir keine Zeit gibt und mir keine Option an die Hände und so weiter, dann ist es so. Und klar ist ihm eine ganze Mannschaft weggebrochen. Hätte man so ein Bild gesehen, 9 von 11 aus einer Startelf der vorigen Champions League Vorrunde oder mehrere Vorrundenspiele. Das sind, glaube ich, 9 von 11 weg. Also das ist natürlich auch ein krasser Umbruch. Aber ich glaube, Simon Rolfes hat den Fehler schnell eingesehen und jetzt wiederhole ich mich, was viele anderen schon gesagt haben, und hat zu Recht und für Leverkusen zum Glück wahrscheinlich auch schnell die Reißleine gezogen. Oder wie siehst du es?
Ja, das kann man ja erst hinterher bewerten, aber ich finde es auf jeden Fall konsequent, indem, wenn man halt merkt, jetzt hat ja ein paar Wochen zum Arbeiten gehabt, dass man dann sagt, nö, das passt jetzt nicht. Wir haben jetzt innerhalb von, sagen wir mal, 6 bis 8 Wochen festgestellt, da ist keine Verbindung zur Mannschaft. Und wenn sich dann auch schon Kapitän, wie du angesprochen hast, so öffentlich äußert, das ist ja auch etwas, wo man sonst eher Fingerspitzengefühl haben könnte, dann ist das Tuch anscheinend auch zerschnitten und man denkt, dass da nichts Besseres mehr bei rumkommen kann. Aber ein Novum im deutschen Fußball.
Genau, ein Novum. Also das, also es gab, wurden schon welche irgendwie vor dem ersten Spieltag, aber die waren dann ja schon da. Also es waren Trainer, also innerhalb einer Saison war das nicht das Schnellste, sondern gab schon vor oder direkt nach dem ersten Spieltag. Aber ein im Sommer verpflichteter Trainer, der dann nur 2 Spiele für seine Mannschaft macht, ehe er geschasst wird, das ist neu. Aber weil du gerade sagst, der Kapitän stellt sich hin. Robert Andrich wusste ja, dass er im Verein auf offene Ohren stößt, ne? Also er wusste ja, wenn er das äußert, dann wird das nicht Simon Rolfes 15.000 Euro Strafe verhängen, sondern der weiß oder wusste offensichtlich, und das zog auch Kreise und zieht auch Kreise bis in die Nationalmannschaft. Also der Vorgehaltene hat Julian Nagelsmann auch, ja, gesagt, okay, das ging ja dann doch ganz schön schnell in Leverkusen. Ja, also ist ein spannendes Thema. Und jetzt, um das abzuschließen mit dem Karaoke-Song, man könnte dann singen, My Achy Breaky Ten Hag.
Wow, hey, aber die Kreativität hat unter der Karaoke nicht gelitten heute Nacht.
Das stimmt.
Ja, und dann noch das richtige Thema, was du dir sicher denken kannst. Soll Julian Nagelsmann ein Trikot am Spielfeldrand anziehen? Nein, Spaß.
Ah, echt?
Stellt er seinen Kapitän auf und warum der Umschwung?
Also er hat ja gestern ausführlich, saß ja in der Pressekonferenz, Kollege der Bild-Zeitung hat das ja dann gefragt und mit dem Schmunzeln und hat dann auch eine schmunzelnde Antwort zurückbekommen. Ist bei Julian Nagelsmann ein zweischneidiges Schwert. Du kannst auch eine patzige Antwort kriegen oder eine abmoderierende, aber er war ganz gut drauf. Saß da eben mit seinem Kapitän. Vorher wurde er noch gefragt, und das passt dann eigentlich fast ganz gut rein, vom Kollegen von Sky, wie es denn um quasi die Begeisterung im Land bestellt sei und dass Deutschland ja nur zu 10%, repräsentative Umfrage war das Stichwort, zu 10% an den Titel nur glaubt. Bei nächstes Jahr. Und irgendwie 34% glauben aus, vor oder im Viertelfinale. Und die erste Nachfrage von Julian Nagelsmann war dann, ja, wie viele Leute haben denn da mitgemacht? Und dann gerade die Antwort des Kollegen, naja, 1200 irgendwas, aber halt repräsentativ, entsprechendes Muster dieser Umfrage, wie man das eben halt, ja, da müssen wir gucken, wie wir die 1200 Leute noch überzeugen. Also da war er schon so ein bisschen angefasst, dieses Kritische, das mochte er nicht, bei dem Trikot hat das irgendwie entspannter aufgefasst. Aber jetzt kurz frage ich dich nochmal, wie würdest du es finden, wenn dein Trainer das Trikot am Spielfeldrand anhaben würde? Oder wie hast du es gefunden bei Lukas Kwasniok in Köln?
Ich weiß nicht, ich habe mir darüber noch nie so viele Gedanken gemacht. Es gibt halt Trainer und Trainerinnen, die fühlen sich in einem Trainingsanzug wohl. Es gibt welche, die ziehen immer offizielle Kleidung an. Es gibt ja auch Kulturen mit ihrem Hintergrund, die dann sagen, da muss jemand in Anzug mit Krawatte stehen. Also gerade so, ne, Real Madrid, sagen wir mal. Und ob es jetzt ein Trainingsshirt oder ein Trikot ist, ist ja nachher schon relativ egal. Und da würde ich jetzt nicht auf die Qualität des Trainers oder sonstiges schließen. Zu Kwasniok, ja, kann man sagen, es passt.
Bei ihm
er würde
passt
wahrscheinlich
es, ja,
auch zu Baumgart passen oder so. Ja, aber als Bundestrainer könnte man jetzt darüber nochmal weiter philosophieren, ob das die Außendarstellung ist, die wir als deutsche Nationalmannschaft haben wollen. Aber letztendlich, wenn die Jungs dann 5-0 gewinnen, ist es egal, wenn die 4-0 verlieren, dann wird darüber diskutiert werden.
So sagte er es auch. Ich finde auch, es ist ein Unterschied Vereinstrainer, Bundestrainer. Das hat er nicht gesagt. Das wäre meine Einschätzung. Er sagt aber, wenn das die Jungs unglaublich emotionalisiert und die jetzt hier ein Spiel hoch gewinnen, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken. Dann würde ich beim Kapitän, jetzt sind wir nämlich dabei, bei Joachim mich mal nachfragen. Das ist auch ein interessantes Thema, das jetzt aufgeworfen wird. Das, wie gesagt, ein Bundestrainer, finde ich, wäre ein No-Go. Ein Vereinstrainer, fände ich, kann man machen. Es ist jetzt ein sehr lustiges Thema, das irgendwie eigentlich gar keins ist, aber haben die Kollegen mal wieder den Boulevard bestens ausgetestet. So, und jetzt kommen wir zum Sportlichen.
Man muss ja auch kreativ sein für Boulevard. Da muss man ja auch Glückwunsch sagen, wenn man an sowas Klicks für Artikel bekommt.
Ja, das ist ja okay. Das tut ja wirklich auch keinem weh, muss man fairerweise sagen. Ist einfach nur lustig. Ja. In diesem Sinne alles gut. Und der Kapitän, der wurde nämlich auch gefragt, es hieß sehr, sehr lange Rechtsverteidiger in der Nationalmannschaft zu sein, wäre für ihn eben kein Problem, er stellt sie dann Dienst der Mannschaft. In München hat das ja dann vor der EM auch gespielt, quasi, war ja sozusagen, ich will es nicht Deal nennen, aber eine Art von Kommunikation, die da gepasst hat, zu sagen, okay, dann spielt der Jo dann da halt rechts hinten, damit er bei der Nationalmannschaft auch rechts hinten spielen kann. und quasi da irgendwie gut unterwegs ist, dann hat man jetzt eben auch immer von Julian Nagelsmann gehört, es ist eine Frage der Alternativen. Er hat rechts hinten niemanden. Das hat er noch, glaube ich, bei der Nations League Finalrunde gesagt. Auf die Frage von Lothar Matthäus, wieso, ne, also er sagt, er ist doch verschenkt, das Herz des Spiels, der Kapitän, der Anführer, sollte doch auch seine Stammposition, die in der Mitte ist, in der Mitte des Spiels, das passt doch. Und dann sagt er, ich habe halt keine anderen Rechtsverteidiger. Das war immer sein Argument. Jetzt dreht er es um und sagt, ich habe keine Sechser, die regelmäßig im Verein spielen und immer fit sind. Angelo Stiller häufig verletzt, Andrich schwerer Stand, jetzt ging's, aber mal gucken, wie es weitergeht. Schwerer Stand letzte Saison, Goretzka lange ausgebrütet, dann erst wieder zurückgekommen, dann war es aber bei der Nations League wieder plötzlich, dass Goretzka die Nase vorne hatte. Pavlovic noch sehr jung, auch oft verletzt. Du kommst relativ schnell dahin zu sagen, mir fehlen die Alternativen auf der Sechs. Und jetzt kommt meine Prognose, er hat jemanden im Auge oder gefunden, ob der nicht ganz so starken, bei allem Respekt, WM-Gegner wie Slowakei, Nordirland und Luxemburg es halt eben sind, den er sich in dem System, das er sich jetzt offenbar überlegt hat, sieht. Das ist ein 21-Jähriger von Eintracht Frankfurt.
Ja, das stimmt. Der ja auch schon in den Jugendnationalmannschaften dort gespielt hat. Und ich bin sehr gespannt darauf. Also es ist einfach so lustig. Ich finde es aber auch irgendwie gut, dass Julian Nagelsmann Einstellung hat und sich aber auch nicht zu schade ist, mal so ein halbes Jahr oder ein Jahr später zu sagen, ja nee, jetzt hat sich die Ausgangslage geändert und jetzt mache ich das anders und dann ziehe ich das auch durch. Das kann man sagen, er steht dann vielleicht nicht zu seinen Aussagen, weil er gesagt hat, nee, ich brauche den Kimmich hinten rechts und jetzt plötzlich brauche ich ihn dann doch auf der Sechs. Auf der anderen Seite, wenn der was im Kopf hat, dann ist er ja auch hartnäckig. Das haben wir ja an dem Beispiel Toni Kroos auch gesehen. Dass er gesagt hat, okay, den muss ich jetzt zurückholen, ich brauche jetzt jemanden wie ihn und ist ja bei der EM auch erfolgreich gelaufen. Das schätze ich auf der einen Seite an Nagelsmann und dass er dann auch eine vernünftige Begründung gibt und nicht immer nur angepisst ist, wie die andere Variante. Also bei Collins bin ich richtig gespannt, wie der sich dann...
Wir haben den Namen gar nicht genannt für viele, vielleicht Hörerinnen und Hörer. Namdi Collins ist der Mann, den ich eben angedeutet habe. 21 Jahre Eintracht Frankfurt, genau.
Da bin ich sehr gespannt. Also die Gerüchteküche brodelt ja, dass er dann hinten rechts beginnt. Kann man machen, wahrscheinlich auch gegen die Slowakei und dass dann halt Kimmich auf die Sechserposition rutscht. Du hast es jetzt ja auch gerade schon erklärt, dass viele andere, die sonst da dort eingeplant waren, vielleicht nicht unbedingt von Anfang an spielen in den Verein oder teilweise auch auf anderen Positionen. Ist ja auch die Frage, ob irgendwer dann vorgeschoben ist auf die Zehn oder teilweise vielleicht auch sogar im Verein mit in die Fünferkette eigentlich reinrutscht. Ich finde sowieso bei Kimmich vorher schon diese Ausgangslage, wenn du im Verein eine andere Position spielst als in der Nationalmannschaft, dann ist es automatisch so, dass die Räume und Automatismen nicht so da sein können. Denn du schaffst nicht in 2-3 Trainingseinheiten bei der Nationalmannschaft, dich dann wieder daran zu gewöhnen. Und deswegen habe ich schon vorher mal drüber nachgedacht, ob das vielleicht von Nagelsmann mal kommen könnte.
Ja, jetzt, wir haben eben die Kollegen für Boulevard und so gelobt. Jetzt würde ich tatsächlich mal unsere beiden Kollegen, also Hendrik Buchheister und mich, loben. In dem Sinne, wir waren sicherlich nicht die Einzigen und so, aber wir haben es nach dem Spiel gegen Frankreich müsste es gewesen sein. Das heißt, nach dem Spielplatz 3 in der Finalrunde der Nations League, da wurde nämlich in der 73., 74., 75. Minute ein Wechsel vollzogen. Und zwar kam nach ewiger Zeit Benny Henrichs ins Spiel und rückte auf die Rechtsverteidigerposition für diese 15 Minuten. Nochmal letzter Impuls, letzte Chance, stand, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auch schon 0-2. Und Kimmich rückte zum ersten Mal seit Ewigkeiten gefühlt auf diese Sechserposition. Ich weiß nicht, wer da neben ihm spielt. Ich glaube, Tom Bischoff war zu der Zeit sogar schon eingewechselt.
Oh, das könnte sein.
Der nicht nominiert ist, ne? Den Nagelsmann ja auch kritisiert hat für seinen Wechsel, so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt hat, den einen oder anderen Wechsel in der Sommertransferperiode versteht er nicht. Unter anderem vielleicht Tom Bischoff, der jetzt bei Hoffenheim, wir haben ein schönes Datenstück jetzt auch geliefert zu heute, wie viel eigentlich alle Nationalspieler, die dieses Jahr mal nominiert wurden, gespielt haben. Und da ist jemand wie Andrich eben sehr weit unten, jemand wie Bischoff in Hoffenheim letzte Saison noch sehr weit oben gewesen. Könnte schwierig werden, aber Bischoff und Kimmich, glaube ich, spielten dann da im Zentrum. Und das war so der erste Fingerzeig, okay, ich überlege mir, so haben wir es gedeutet, Kimmich doch vielleicht wieder in die Mitte. Henrichs wird nicht der Rechtsverteidiger der Wahl sein, das war auch klar, aber für den Moment war es eben wichtig, dass da rechts halt wieder einer spielt, der halt ein Rechtsverteidiger ist und Kimmich wieder dahin. Und die haben schon gesagt, ist das jetzt sozusagen der Sinneswandel in dieser Viertelstunde gegen Frankreich? Und dann auf dem internationalen Trainerkongress hat er ja genau das schon angedeutet. Und auf die Frage von Franzi Wülle, der Pressesprecherin, gestern ganz zur Eröffnung der Pressekonferenz, kam nicht mal aus dem Plenum, das hat man uns quasi schon vorher weggenommen. Ja, Julian, spielst du jetzt Vierer- oder Fünferkette, fragte sie ihn. Und der Bundestrainer meinte nur beides.
Ja.
Was heißt das? Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Vielleicht stellt er alle 10 Minuten um, einfach nur, um die Slowaken zu verwirren. Aber darüber habe ich auch nachgedacht und ich habe tatsächlich auch schon ein tolles System, da bin ich wieder in den USA gesehen, denn North Carolina Courage hat es sehr oft gespielt, dass sie defensiv mit einer Viererkette gestartet sind und hatten halt klare Außenverteidigerin. Und dann zum Spielaufbau, das, was wir Deutschen vielleicht nicht als erste Lösung ansehen, ist dann halt ein Außenverteidigerin auf die 6 geschoben. Das wäre ja die perfekte Position dann eigentlich für Kimmich, der dann defensiv den Rechtsverteidiger macht und offensiv auf die 6, auf die Spielmacherposition gehen kann und dadurch dann eine Dreierkette entsteht.
So ein bisschen, das ist wahrscheinlich der Weg. Ich meine, wenn man die Spiele der DFBF beobachtet hat, dann war das ja häufig auch so, dass es ein sehr offensiver Rechtsverteidiger war, das Kimmich, man hat es in diesen Heatmaps gesehen, auch viel über die Mitte unterwegs war, mit und ohne Ball, viele Dinge auch initiiert hat. Man hat es gegen Italien in diesen Viertelfinalspielen gesehen, da sind auch sehr viele Tore gefallen. Ich glaube, bis auf eins war auch an allen Toren beteiligt, einen Elfmeter selber gemacht, Flankentor, Steckpasstor, also wie er Dinge auch vorbereitet. Und er selber sagt, ich bin als Sechser im Herz des Spiels auch näher an all meinen Mitspielern. Ich habe noch einen Sechser, ich habe meine IVs hinter mir, Innenverteidiger, darf nicht zu fußballfachspezifisch werden, meinen Zehner oder beide Zehner.
IV ist schon okay.
Ja, vielleicht wird es so eine Art Mischform, so ein Namdi Collins, und dann bin ich wieder dabei. Der hat 0 Länderspiele, klar, aber irgendwann hat jeder mal angefangen. Fun Fact, Joshua Kimmich übrigens gegen die Slowakei vor 9 Jahren, bei einer Niederlage in Augsburg gegen die Slowakei.
Das Spiel habe ich übrigens gesehen, es hat echt aus Kübeln geschüttet, war der Wahnsinn. Also vor Ort gesehen, nicht nur im Fernsehen.
Ja, irgendwann fängt jeder mal an. Und das hat Julian Nagelsmann ganz zu Beginn seiner Amtszeit gesagt. Wir können nicht immer nur sagen, ja, die sind alle zu jung und so. Und das ist auch einer der Dinge, für die er immer gestanden hat und die er immer betont hat. Irgendwann muss jeder mal starten. Sonst wäre ich jetzt noch Trainer bei Hoffenheim 2. Wenn man nicht mit 28 zu mir gesagt hätte, du kannst auch Bundesliga. Und genau das könnte jetzt so ein Fall sein. Er hatte ja noch mehr junge Max Rosenfelder, Nanny Brown, die haben alle eine gute, sehr gute U21-EM gespielt. Kurioserweise in Bratislava verloren, im Finale gegen England, und Namdi Collins, der hat über 65% der Zweikämpfe gewonnen, der hat noch, hat auch in der Bundesliga bei Frankfurt noch bessere Zweikampfwerte teilweise in den Spielen gehabt, ist jetzt ein Startelf-Spieler, hat noch das eine oder andere Problem mit Ball am Fuß, und sein großes Vorbild Virgil van Dijk hat ihm wahrscheinlich auch, was Stellungsspiel und anderes angeht, noch einiges voraus, aber da sieht es viel Potenzial zu erkennen. José Mourinho wollte ihn zur AS Rom holen, vor 2 Jahren, als er bei Dortmund mehr oder weniger abgeschoben wurde. Chelsea wollte ihn als 16-Jährigen schon holen. Also da ist Potenzial, und ich glaube, der Bundestrainer sieht dieses Potenzial, hat das gescoutet und weiß, der kann rechten Innenverteidiger spielen, macht er gerade mit Robin Koch bei Frankfurt. Eventuell spielen ja auch beide von Beginn an diesen beiden Spielen. Jetzt Slowakei und dann Nordirland. Der kann aber diesen Rechtsverteidiger spielen mit Offensivtank, aber eben auch mit der defensiven Innenverteidiger-Denke, mit diesem Verteidigungsgen, wie Nagelsmann es ihm attestiert hat. Und dann ist genau sowas auch möglich, dass ein Kimmich dann vielleicht mal verschiedene Positionen spielt, wenn ein Collins dann doch eben nicht das Mittel der Wahl ist. Ich glaube, er lässt sich da viele Optionen offen, und bei allem Respekt, gegen die Slowakei und Luxemburg kannst du das halt machen. Und wenn du es jetzt nicht ausprobierst, hat Julian Nagelsmann auch gesagt, wenn du es nicht ausprobierst, wenn du nicht jetzt anfängst, die WM im Kopf zu haben, dann ist es März, dann machst du noch 2 Freundschaftsspiele und im Sommer noch 1 und dann ist die WM. Also du musst es jetzt ja auch ausprobieren, weil die defensive Anfälligkeit ist offenbar bei Deutschland immer wieder. Italien 3-3, 4 Gegentore gegen Portugal und Frankreich und relativ oft das gleiche Muster. Durch die Mitte, nicht gut verteidigt, Lösungen müssen her.
Ja, das ist richtig, dass irgendwie die Abwehr stabilisiert werden muss. Und da hast du genau diese Frage. Liegt es am defensiven Mittelfeld, dass halt da zu viel durchkommt und die Abwehr dann damit überfordert ist? Oder liegt es auch irgendwie an der Viererkette, die sich nicht, oder Fünferkette, je nachdem welches System er spielt, dass sie sich nicht richtig verhalten, dass sie in der Box nicht vernünftig zugeordnet sind und die Flanken im Zeitpunkt nicht verhindern? Aber es wird ausprobiert. Ich finde es gut, dass man da auch den Mut und die Klarheit hat. Es wurde ja auch von anderen Nationalspielern angesprochen. Habe auch noch einen Gnabry im Ohr, der gesagt hat, ja, wir haben nicht viele Trainingseinheiten, aber wir haben das Gefühl, dass der Bundestrainer uns das an die Hand gibt, was wir brauchen und dass wir auch in der Lage sind, das umzusetzen, auch wenn es mehr aus Videoanalysen besteht als oft aus Trainingseinheiten auf dem Platz. Und wenn das schon auch so jemand sagt, der schon viel Erfahrung mit Trainern gesammelt hat.
Ja, und vor allem mit seinem Trainer, also bei Bayern ja auch mit Nagelsmann selber, ne? Das ist ja auch noch ein Vorteil, logischerweise.
Ja, aber dann denkt man, dass es halt auch umsetzbar ist. Aber es muss natürlich dann auch geliefert werden, weil die Anzahl der Gegentore ist eklatant dafür, dass wir Deutschen ja eher den Anspruch haben, aus einer guten Defensive heraus ins Offensivspiel zu gehen.
Ja, wenn man das sieht, ne, also 4 über 2 Spiele gegen Italien, 4 Gegentore, 2 gegen Portugal, 2 gegen Frankreich, summa summarum 8 aus 4 Spielen, 2 im Schnitt. Auch gerade in einem Spiel, wo man beim Italien-Rückspiel beim 3-0 eigentlich gar nichts mehr anbrennen lassen darf, das ist schon interessant, aber man sieht oft die Handschrift, den Einschlag von Julian Nagelsmann nach einer gewissen Methode. Beispiel März 24, Lyon, Deutschland, Frankreich, erstes Spiel im Heim-EM-Kalenderjahr, 8 Sekunden Flo Wirtz. Da war klar zu erkennen, er und sein Standardtrainer Mats Puttgereit, die haben jetzt eine Idee, Toni Kroos soll dies und das machen, Flo Wirtz, Tor hat geklappt, klappt nicht immer. Aber man hat auch gewisse Varianten, nicht nur bei Standards, sondern auch im Anlaufen, im Defensiven wie Offensiven agieren, relativ schnell immer gesehen. Und dann würde ich sagen, hat Serge Gnabry recht, wenn er sagt, das klappt dann doch relativ schnell, was er uns erzählt. Und das war am Anfang noch anders. Oktober 23, Doppelpack USA, diese mehr durchaus kritisch gesehene US-Reise mitten in der Bundesliga-Saison, wo es ein okayes Spiel gegen die USA, ein nicht so okayes, durchwachsenes Spiel gegen Mexiko gegeben hat. Da lief er und damals noch Sandro Wagner, der ja mittlerweile als Co-Trainer weg ist, mit 22 Zetteln rum und schrie irgendwie Klatschpass, Doppel-6, tralala, und es war irgendwie so ein bisschen überladen. Ich glaube, das hat er sehr schnell adaptiert und wusste 3 Trainingstage vor 2 Spielen, das ist ein bisschen too much, und hat es dann so ein bisschen adaptiert, was er sagen kann und was er macht, und dann verstehen es alle oder viele.
Ja, genau, darauf kommt es an. Also ich freue mich sehr auf das Spiel, weil man bei Nagelsmann auch immer dieses Gefühl hat, es geht in eine neue Saison und ein Teil ist abgeschlossen und er hat jetzt wieder für so ein Jahr einen Plan, wo er hin will, also eine neue Zielvorstellung. Ich hatte immer dieses Gefühl bei Jogi Löw, dass sich die Zielvorstellung nicht richtig geändert hat. Natürlich war er damit auch jahrelang erfolgreich, dass man irgendwie das Gleiche macht. Aber Julian Nagelsmann ist es so, okay, ich habe jetzt eine Ausgangslage, ich habe eine Zielvorstellung, da möchte ich hin. Und das halt auch dieses, was ja auch im Boulevard ein bisschen ausgeschlachtet wurde, wir setzen uns in eine Hütte zusammen vom Trainerteam und schließen uns mal ein.
Man soll nicht Hütte sagen. Es war eine sehr schöne Hütte, sonst sind die sauer. Zitat Julian Nagelsmann. Hütte. Es war eine sehr schöne Hütte.
In die sehr schöne Hütte zusammen und sprechen einfach mal darüber, wie kann denn das Ganze aussehen? Und dann hat man ja auch als Person, als außenstehende Person dieses Gefühl, es hat sogar was gebracht, dass sie sich zusammengesetzt haben, weil es gibt einen Plan und jetzt kann man diesen Plan kontrollieren. Und das gefällt mir.
Ja, abschließend Julian Nagelsmann und seine Wandlung oder Anpassung. Ne? Also am Ende, wir Reporter freuen uns oder Reporterinnen. Wir freuen uns, weil wir haben immer was zu meckern, wenn die Anpassungen in den nächsten 2 Spielen, 4 Spielen, 6 Spielen fehlschlagen. Alles geht irgendwie doch holpriger als gedacht. Dann kann man sagen, tja, wäre mal bei seinem Plan geblieben. Wenn der Plan am Ende funktioniert und aufgrund seiner Anpassung, aufgrund seiner, ich sag mal, geänderten Einstellung, kann man sagen, ja, er ist ja nicht wirklich jetzt dabei geblieben, was er einmal gesagt hat. Aber naja, immerhin ist es erfolgreich. Also
du beschreibst gerade das tägliche Leben eines Journalisten. Man hat zum Glück immer 2 Optionen. Und meckern kann man immer.
Ja, genau. Also unser Journalistentum, unser Reportertum hat da immer was zu tun. Abschließende Quizfrage, bevor wir zu den Hottakes kommen. Stichwort Datenerhebung. Es gibt einen einzigen Nationalspieler. Kleiner Hinweis, ist momentan nicht im Kader. Hat 100% aller möglichen Spielminuten, also wenn er nicht gesperrt oder verletzt war, absolviert. Ein einziger. Wer war es? Wer ist es?
Ein einziger potenzieller Nationalspieler, der gerade nicht im Kader ist, hat alle Minuten absolviert. In der letzten Saison, meinst du?
Genau. Wenn er nicht gerade verletzt oder gesperrt, also alle möglichen Minuten, die ihn der Trainer hätte aufstellen dürfen, 100%.
Wenn er nicht gerade verletzt und gesperrt war. Boah. Ja, darf ich einen Verein tippen? Dortmund? Nee.
Ja.
Doch.
Dortmund.
Ne? Schlotterbeck.
Richtig. Sehr gut, Almut. 100 Punkte. Ist richtig. Zitat Nagelsmann. Es ist jemand, der, wenn er fit ist und spielt, bei uns am gesetzten Status kratzt. Stichwort, wie sieht so eine Dreier-, Vierer-, Fünfer-, was auch immer Kette aus? Offenbar ziemlich wahrscheinlich mit Nico Schlotterbeck. Gut. Und dann jetzt zu den unrühmlichen Hot Takes zum Abschluss. Ja, wir lösen schnell auf. Kein Punkt für niemanden.
Nein, es gab nicht genug Elfmeter.
Elfmeter, Frauen, Schießen, Frauen-Supercup.
Bei den Frauen zwar was im Spiel, aber ansonsten nicht im Elfmeterschießen und bei dir nicht im Spiel, obwohl du es gerne gehabt hättest.
Genau, Derby-Sieg St. Pauli ist passiert, aber ohne Elfmeter. Allerdings, wie gesagt, beim Supercup der Frauen sind auf dem Papier mehr Tore gefallen als bei manchem EM-Frauen.
Elfmeterschießen, wollte ich sagen.
Im Elfmeterschießen. Bei der Frauen-EM im Elfmeterschießen passiert ist.
Das ist richtig. Es wurde was geboten in Karlsruhe, aber nicht das, was ich getippt habe. Herrlich.
Und was tippst du jetzt?
Was tippe ich jetzt? Ich bleibe mal bei der Männernationalmannschaft. Das ist ja gerade so typisch. Und ich sage, dass gegen die Slowakei zwei Abwehrspieler ein Tor machen.
Okay.
Aber auch zwei unterschiedliche Abwehrspieler. Also nicht zwei Abwehrtore, sondern zwei Abwehrspieler ziehen ein Tor.
Okay, bin ich mal gespannt. Ich bleibe auch bei der deutschen Nationalmannschaft, weil es so schön ist, und sage, zum Ende dieser WM-Quali-Woche, in der ja zwei Spiele anstehen, wird Deutschland nicht 6 Punkte holen.
Keine 6 Punkte? Eieiei. Da hast du dann auf jeden Fall was zu schreiben über Nagelsmann und seine Theorien.
Schauen wir mal. Das war ein bisschen überzogen, aber auch deshalb, weil ich ja von meinen Karaoke, den nicht vorhandenen Karaoke-Skills erzählen sollte. Alle Augen gehen jetzt an diesem verlängerten Wochenende, was Männerfußball auf jeden Fall angeht, auf die Nationalmannschaft. Auch wenn es zwei, ich sag mal, eher unattraktive Gegner sind. Die Slowakei auch gerade in die C-Liga abgestiegen bei der Nations League. Aber trotzdem, ich glaube, das WM-Fieber soll damit langsam angeheizt werden.
Das ganz sicher. Das kriegen wir dann auch hin. Gut, ich freue mich auf nächste Woche. Viel Spaß in Bratislava. Und
danke,
dass der nächste Karaoke-Abend vielleicht auch ganz schön wird. Ich glaube, in Köln gibt es auch eine Karaoke-Bar.
Schauen wir mal.
Wer weiß, was du zu berichten hast, oder vielleicht habe ich dazu dann beim nächsten Mal wieder eine nette Anekdote. Also, euch eine gute
Danke
Woche
dir.
Und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.